15. Juni 2020. 1. Könige 21, 1-16. Danach trug sich Folgendes zu. Naboth aus Jezreel hatte einen Weinberg in Jezreel neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samarien. Ahab verhandelte mit Naboth und schlug ihm vor, gib mir deinen Weinberg, er soll mir als Gemüsegarte dienen, denn er liegt nahe bei meinem Haus. Ich will dir dafür einen besseren Weinberg geben. Wenn es dir aber lieber ist, bezahle ich dir den Kaufpreis in Geld. Doch Naboth erwiderte, der Herr bewahre mich davor, dass ich das Erbe meiner Väter überlasse. Darauf kehrte Ahab in sein Haus zurück. Er war missmutig und verdrossen, weil Naboth aus Jezreel zu ihm gesagt hatte, ich werde dir das Erbe meiner Väter nicht überlassen. Er legte sich auf sein Bett, wandte das Gesicht zur Wand und wollte nicht essen. Seine Frau Isabel kam zu ihm herein und fragte, warum bist du so missmutig und willst nicht essen? Er erzählt ihr, ich habe mit Naboth aus Jezreel verhandelt und ihm gesagt, verkauf mir deinen Weinberg für Geld, oder wenn es dir lieber ist, gebe ich dir einen anderen dafür. Doch er hat geantwortet, ich werde dir meinen Weinberg nicht geben. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du bist doch jetzt König in Israel. Steh auf, iss und sei guter Dinge. Ich werde dir den Weinberg Naboths aus Jezreel verschaffen. Sie schrieb Briefe im Namen Ahabs, versah sie mit seinem Siegel und schickte sie an die Ältesten und Vornehmen, die mit Naboth zusammen in der Stadt wohnten. In den Briefen schrieb sie, ruft ein Fasten aus und lasst Naboth oben vor allem Volk Platz nehmen. Setzt ihm aber zwei nichtswürdige Männer gegenüber. Sie sollen gegen ihn als Zeugen auftreten und sagen, du hast Gott und den König gelästert. Führt ihn dann hinaus und steinigt ihn zu Tode. Die Männer der Stadt, die Ältesten und Vornehmen, die mit ihm zusammen in der Stadt wohnten, taten, was Isabel ihnen geboten hatte, was in den Briefen stand, die sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und ließen Naboth oben vor allem Volk Platz nehmen. Es kamen aber auch die beiden nichtswürdigen Männer und setzten sich ihm gegenüber. Sie standen vor dem Volk als Zeugen gegen Naboth auf und sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Sogleich führte man ihn aus der Stadt hinaus und steinigte ihn zu Tode. Darauf ließen sie Isabel melden. Naboth wurde gesteinigt und ist tot. Sobald sie hörte, dass Naboth gesteinigt wurde und tot war, sagte sie zu Ahab, auf, nimm den Weinberg Naboths aus Jezreel in Besitz, den er dir für Geld nicht verkaufen wollte, denn Naboth lebt jetzt nicht mehr. Er ist tot. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf und ging zum Weinberg Naboths aus Jezreel hinab, um von ihm Besitz zu ergreifen. Welche Bosheit kommt durch die Habgier und Machtmissbrauch zustande? In dem Text heute werden diese beiden, Habgier und Machtmissbrauch, zu einem tödlichen Gemisch, das auch nicht vor einem Mord an einem unschuldigen Menschen zurückschreckt. Die Heilige Schrift in ihrem großen Realismus verschweigt uns nicht die Abgründe des menschlichen Herzens. Und wir sind immer gerufen, unsere Lehren daraus zu ziehen, denn unergründlich ist unser Herz, heißt es in Jeremia 17,9. Jesus macht uns darauf aufmerksam, dass das Böse aus dem menschlichen Herzen kommt. In Markus 7,21-22. Wie ist es also mit der Habgier? Im heutigen Text war Ahab nicht bereit, die Gründe zu akzeptieren, warum Naboth seinen Weinberg nicht verkaufen wollte. Diese Gründe waren jedoch ehrenhaft, denn er wollte das Erbe seiner Väter würdigen. Das stieß nun auf das Habenwollen des Königs und auf dessen persönliches Interesse. Als dem Wunsch des Königs nicht entsprochen wurde, kam eine beleidigte Reaktion. Das bedeutet, dass Ahab seine Habgier nicht gezügelt und überwunden hat, sondern sie in eine Anklage gegen die Person münden ließ, die sich seinem Willen in den Weg stellte. Wie können wir mit habgierigen Tendenzen in uns umgehen? Zunächst ist es wichtig, sie überhaupt in uns wahrzunehmen. Sie beziehen sich ja nicht nur auf materielle Güter, sondern können sich genauso auf geistige Güter erstrecken. Das Habenwollen, das in der extremen Ausformung zur Habgier werden kann, ist begleitet davon, dass man die eigenen Personen und ihren Anspruch an das Leben zu wichtig nimmt. Von der Heiligen Schrift bekommen wir durch den Apostel Paulus hier einen guten Rat, wie wir dem entgegenwirken können. Da heißt es nämlich im 1. Tim 6, 6 bis 10, die Frömmigkeit bringt in der Tat reichen Gewinn, wenn man nur genügsam ist. Wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll das genügen. Wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen. Er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfehlen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Die Vergegenwärtigung, dass unsere Zeit hier auf der Erde kurz bemessen ist und wir nichts in die Ewigkeit mitnehmen können, vermag uns zu helfen, den Wert der irdischen Güter richtig einzuschätzen. Alles ungeordnete Hängen an diesen Gütern schadet uns schon, weil es uns die Freiheit raubt. Erst recht schadet es, wenn wir habgierig werden und darin unsere Sicherheit und ein gewisses Glück suchen, was aber eine bittere Illusion ist. Auch der folgende Rat des Apostels dient zur Zügelung unserer Begehrlichkeit. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Allerdings müssten wir uns das immer vergegenwärtigen, wenn wir den Drang des Habenwollens nachgeben oder ihn spüren. Dasselbe gilt natürlich auch für geistige Güter. So gut und wichtig die Güter für uns sind, dürfen sie nicht von einer inneren Habsucht befleckt werden und unter Umständen die erste Stelle unseres Lebens treten. Ganz tragisch wäre dies in religiösen Orden oder auch in der Priesterausbildung, wenn nicht die geistliche Formung der Person im Vordergrund stünde, sondern das Wissen, was zur Minderung der transzendenten Dimension der Berufung führen würde. Eines der geistlich-psychologischen Probleme bei der Habsucht dürfte eine innere Leere sein, verknüpft mit einem Mangel an innerem Bewusstsein über den Selbstwert. Das Übermaß an Gütern und das Verlangen nach ihnen scheint, diese innere Leere zu überbrücken und einen inneren Wert zu vermitteln, der in der Welt anerkannt ist, was auch für den habsüchtigen Erwerb der geistigen Güter gilt. Also ich kann das auch mit dem Wissen zum Beispiel tun. Wenn wir an die Ursache allen Übels gehen, denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht, so heißt es oben, dann müssen wir auch unsere Neigungen, wenn sie in diese Richtung zielen, von dort her überwinden. Unsere innere Leere können wir weder mit natürlichen noch mit geistigen Gütern füllen. Die Tiefe unserer Seele bleibt ungesättigt und leer. Nur durch das Gebet und die innere Verbindung mit Gott und durch all die Hilfen, die er uns zum Beispiel in Sakramenten reicht, füllen sich diese Tiefen mit seiner Gegenwart und die schmerzende Leere kann überwunden werden. Gott lässt uns diese Leere erfahren, wenn wir sie nicht dauernd übergehen, damit wir die richtige Antwort in der Beziehung zu ihm finden. Den inneren Wert unserer Person beziehen wir ebenfalls nicht aus dem Erwerb von materiellen und geistigen Gütern. Unser tiefster Wert ist, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind und von ihm geliebt sind. Das alleine verschafft uns die wahre Sicherheit des Lebens und schenkt uns die Freiheit, die Dinge dieser Welt so zu benutzen, dass ihr Erwerb uns nicht schadet, sondern nutzt und wir aus diesem Erwerb weder unseren inneren Wert bemessen, noch in ihm unsere äußere Sicherheit zu finden suchen. Deshalb sind wir gerufen, diese Wahrheit immer tiefer in uns eindringen zu lassen, damit wir jeder Form von Habgier schon im Ansatz begegnen und sie mit der Hilfe Gottes überwinden.
Der Eingangsvers, den wir hören, lautet: Die den Herrn suchen, sollen sich von Herzen freuen. Suchet den Herrn und ihr werdet gestärkt. Sucht sein Antlitz alle Zeit.
Confite mihi Domino et invocate nomen eius. Annunciate inter gentes opera eius.
Et
See?